Marco Maurer. Du bleibst, was du bist. Warum bei uns immer noch die soziale Herkunft entscheidet. Wenn sich Studierende heute miteinander unterhalten, haben sie meist ziemlich sicher eine gemeinsame Basis. Sie sind fast alle in Akademikerhaushalten aufgewachsen. Sie kennen Wörter wie Seminar oder Semesterferien seit ihrer Kindheit. Auch Theaterbesuche, regelmäßige Zeitungslektüre und kritische Diskussionen während des Abendessens sind ihnen bestens vertraut. Leute, deren Eltern sich beruflich mit Melkmaschinen, Mörtelmischern oder Mülltonnen beschäftigen, findet man an der Uni ziemlich selten. Und das nicht etwa, weil die Kinder dieser Leute dümmer wären, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil unser Bildungssystem ihnen kaum eine Chance gibt, es bis an die Uni zu schaffen. Warum das so ist, welches Potenzial wir damit vergeuden und was wir dagegen unternehmen können, untersucht Marco Maurer in Du bleibst, was du bist. Blink Nummer 1. In Deutschland entscheidet die soziale Herkunft über die berufliche Zukunft, auch wenn das nicht alle glauben wollen. Die Theorie klingt schön und logisch. In unseren Schulen hat jedes kluge Kind die Chance, gute Noten zu schreiben, aufs Gymnasium zu gehen und später zu studieren. Der Beruf der Eltern spielt dabei überhaupt keine Rolle, denn es kommt nur darauf an, wie klug und fleißig der Sprössling ist. Leider ist das aber wirklich nur eine Theorie. Die Realität sieht ganz anders aus. In Deutschland entscheidet die soziale Herkunft über die berufliche Zukunft. Es gibt zahlreiche Statistiken, die das belegen. Doch eine ist besonders überzeugend. Sie besagt, dass von 100 Akademikerkindern in Deutschland 77 studieren, während es von 100 sogenannten Arbeiterkindern nur 23 sind. Zufall? Oder sind die Kinder der Arbeiter etwa unbegabter? Ganz bestimmt nicht. Es liegt an vielen unterschiedlichen Faktoren, die alle zusammen ein System der sozialen Unbeweglichkeit schaffen. Da ist einerseits bei den Arbeiterkindern die fehlende Unterstützung durch die Eltern bei den Hausaufgaben oder der Geldmangel, um die vielleicht nötige Nachhilfe zu bezahlen. Bei den Akademikern funktioniert der Druck in die umgekehrte Richtung. Sie drängen ihren Nachwuchs zum Studium, egal ob ihr Kind für die Uni geeignet ist oder überhaupt den Wunsch zum Studieren hat. Diese Tatsachen beschrieb der Autor Marco Maurer 2013 in seinem Dossier »Ich Arbeiterkind«, das in der Wochenzeitung Die Zeit erschien. Darin beschrieb er auch seinen persönlichen Werdegang vom Arbeiterkind hin zum Journalisten und sprach über die Hindernisse, die damit verbunden waren. Die Resonanz auf seinen Artikel war enorm. Viele Leser konnten seine Erfahrungen nachvollziehen und ärgerten sich über das ungerechte System. Andere kritisierten den Artikel und behaupteten, so ungerecht wäre unser Bildungssystem gar nicht. Das Thema war auf dem Tisch und Maurer beschloss, weiter nachzuforschen, um sich genauer mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Dabei wollte er nicht nur herausfinden, warum bei uns die soziale Mobilität so gering ist, sondern auch, was wir dagegen unternehmen können und wie ein besseres System aussehen könnte. Die Ergebnisse dieser Recherche findest du in den nächsten Blinks. Blink Nummer 2. Unser Schulsystem gibt nicht jedem die gleichen Chancen. Eines der größten Probleme an unserem Schulsystem ist die Tatsache, dass über die berufliche Zukunft meistens schon im zarten Alter von 10 oder 11 Jahren entschieden wird. Und zwar nicht von den Kindern selbst, sondern von Lehrern und Eltern. Zum Ende der Grundschule geben die Lehrer eine Empfehlung ab, für welche schulische Laufbahn ein Kind in ihren Augen geeignet ist. Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Die eigentliche Entscheidung liegt dann bei den Eltern. Und hier ist auch der Haken. Denn für Eltern, die selbst zur Uni gegangen sind, ist es keine Frage, dass ihre Kinder das Gymnasium besuchen müssen. Falls die Noten dazu nicht ausreichen, investieren sie in Nachhilfeunterricht und tun alles, um die lernfaulen Kleinen auf Trab zu bringen, sodass der Sprung aufs Gymnasium gelingt. Falls der Lehrer dann doch eine andere Empfehlung ausspricht, ist er eben ein Idiot, der das eigene Wunderkind nur nicht richtig verstanden oder gefördert hat. In Familien ohne akademischen Hintergrund sieht das oft anders aus. Einerseits herrscht hier oft eine Art Ehrfurcht vor den Lehrern. Jene sind schließlich zur Uni gegangen und werden es schon wissen. Warum sollte sich das Kind auch auf dem Gymnasium quälen, wenn es dafür nicht geeignet ist? Außerdem gibt es manchmal auch eine Art Skepsis vor den akademischen Berufen. Was, wenn das Kind dann Theaterwissenschaften oder Gender Studies studiert? Wie soll es davon einmal leben? Und entfernt es sich dadurch nicht komplett von der eigenen Familie? Dann doch lieber Sekundarschule und ein handfester Lehrberuf. Genauso erging es auch Marco Maurer selbst. Er wollte Journalist werden, doch sein Lehrer sprach sich für die Hauptschule aus. Die Eltern waren damit einverstanden und damit sah es so aus, als hätte sich das mit dem Traumberuf für den Autoren erledigt. Maurer erkämpfte sich später seinen Traum. Ganz im Gegensatz zu all den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich ihrem Schicksal ergeben. Eine Empfehlung für die Hauptschule kann das Selbstbewusstsein vieler Kinder nachhaltig zerstören, wenn diese doch viel lieber aufs Gymnasium gehen würden, um später Medizin, Germanistik oder Mathematik zu studieren. Das ist traurig, unnötig und eine große Verschwendung von Talenten. Blink Nummer 3. Akademikerkinder profitieren beim Einstieg ins Studium und Beruf von einem großen Netzwerk, das Arbeiterkindern fehlt. Na gut, wenden jetzt die Befürworter unseres Bildungssystems ein. Aber wenn ein Arbeiterkind sehr schlau ist, wird es schon aufs Gymnasium kommen und ab dann sind die Chancen wirklich gleich verteilt. Leider ist aber auch das verkehrt. Selbst wenn ein Arbeiterkind das Abitur macht, werden ihm auch danach viel mehr Steine in den Weg gelegt als seinen Mitschülern, deren Eltern selbst zur Uni gegangen sind. Akademikerkinder profitieren von einem großen Netzwerk. Sie haben vielleicht schon während der Schule ein Praktikum in einem großen Unternehmen gemacht, bei dem der Onkel jemanden in der Personalabteilung kennt und Papa macht gerne ein oder zwei Anrufe bei seinen Ex-Kommilitonen, die heute an dieser berühmten Hochschule beschäftigt sind. So kommen sie leichter auf die besseren Unis und natürlich auch leichter an die vielversprechenden Jobs. Für diese Kinder stehen alle Türen offen, besonders wenn sie sich für einen ähnlichen Beruf entscheiden wie ihre Eltern. Natürlich birgt diese Situation auch einen Nachteil für die Akademikerkinder in sich, denn auf jenen lastet ein enormer Druck. Viele dieser jungen Leute fühlen sich zu einem Studium gedrängt, auch wenn sie vielleicht lieber handwerklich arbeiten möchten. Es ist nicht leicht, seinen Eltern, die einen Doktortitel haben, zu erklären, dass man gerne Einzelhandelskauffrau oder Gärtner werden möchte. Viele Akademikerkinder haben nicht die Kraft oder den Mut dazu. Arbeiterkinder hingegen haben es schwer, auf Elite-Unis und an Top-Positionen zu kommen. Ihnen fehlt das entsprechende Netzwerk und sie müssen sich alle Zugänge ganz alleine erarbeiten. Marco Maurers Mutter ist Friseurin, sein Vater Kaminkehrer. So bekommt er zwar immer einen guten Haarschnitt umsonst, bei seinem Einstieg ins Berufsleben als Journalist konnten seine Eltern ihn aber leider nicht unterstützen. Das familiäre Umfeld bestimmt also mit, wenn es darum geht, wer welche Ausbildung und welche Positionen bekommt. Das ist nicht besonders fair und sorgt auch dafür, dass nicht immer die geeignetsten Bewerber ans Ruder kommen. Blink Nummer 4. Arbeiterkindern fehlen auch oft Vorbilder, die sie motivieren, und das nötige Geld für die beste Ausbildung. Das fehlende Vitamin B ist nicht das einzige Problem, dem sich Arbeiterkinder stellen müssen, wenn es um ihre Bildung geht. Hinzu kommt, dass oft die Vorbilder fehlen, die die Kinder zum Lernen motivieren, und dass in vielen Familien einfach zu wenig Geld vorhanden ist, um den Kindern die beste Bildung zu ermöglichen. Viele Kinder aus Arbeiterfamilien sehen überhaupt keinen Sinn darin, zu studieren und sich weiterzubilden, denn in ihrem Umfeld gibt es niemanden, der ihnen vorlebt, dass ein sozialer Aufstieg überhaupt möglich ist. Hier könnten private Patenschaften helfen. Claudia zum Beispiel ist die Patin von Milena, einem 10-jährigen Mädchen aus Bulgarien, das mit seiner Mutter in Deutschland in einem Frauenhaus lebt. Sie treffen sich wöchentlich und Milena lernt durch Claudia eine Welt kennen, zu der sie sonst keinen Zugang hätte. Museen, Theater, Lesungen und andere Beschäftigungen stehen auf ihrem Plan. Claudia ist für Milena ein Vorbild geworden und gibt ihr das nötige Selbstbewusstsein, ein solches Leben auch für sich selbst anzustreben. Der Soziologe Aladin El-Marfalani ist sich sicher, dass eine solche Patenschaft für viele Kinder die einzige Chance auf einen sozialen Aufstieg ist. Allerdings sollte diese Verantwortung nicht an Ehrenamtlichen hängen bleiben. Patenschaften sollten politisch gefördert werden. Zudem müssen wir vor allem dafür sorgen, dass Kinder auch Vorbilder in den eigenen Familien haben. Zusätzlich fehlt vielen Menschen schlicht das nötige Geld, um ihrem Kind die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Viele Studenten, die BAföG beziehen, müssen zum Beispiel nebenher trotzdem noch arbeiten. Auch Auslandsaufenthalte sind für Schüler und Studenten aus weniger betuchten Verhältnissen oft nicht finanzierbar. Flug- und Aufenthaltskosten sowie Studiengebühren sind für sozial schwächere Familien einfach nicht tragbar. Dadurch verschlechtern sich die Chancen dieser Kinder auf dem Arbeitsmarkt gegenüber ihren finanzstärkeren Mitschülern und Kommilitonen. Es gibt also einige Faktoren, die dafür sorgen, dass Arbeiterkinder in Deutschland oft selbst Arbeiter bleiben. Wie wir unser System gerechter und fördernder gestalten können, zeigt ein Blick über die Landesgrenzen hinaus. Doch vorher sehen wir uns noch kurz die andere Seite der Medaille an. Denn auch Arbeiterkinder, die den Aufstieg trotz aller Hindernisse schaffen, haben es danach nicht leicht. Blink Nummer 5. Einsam im Elfenbeinturm. Viele Arbeiterkinder, die den sozialen Aufstieg schaffen, leiden unter Existenzängsten und Entfremdung. Trotz all der Steine, die Kindern aus Arbeiterfamilien in den Weg gelegt werden, gibt es natürlich auch einige, die sich durchbeißen und trotzdem studieren. Marco Maurer gehört selbst zu ihnen und hat auch zahlreiche andere soziale Aufsteiger interviewt. Dabei musste er feststellen, dass viele von ihnen unter einem Mangel an Selbstwertgefühl, Existenzängsten und Entfremdung von der eigenen Familie leiden. Der soziale Aufstieg ist hart und etwas, auf das jeder, der es geschafft hat, stolz sein sollte. Trotzdem haben viele Aufsteiger große Angst, dass ihnen ihr erarbeiteter Status von heute auf morgen verloren gehen könnte. Das trifft selbst die Erfolgreichsten unter ihnen. Maurer hat zum Beispiel mit Martin Roth gesprochen. Er ist der Direktor eines der bedeutendsten Museen dieser Welt, des Victoria and Albert Museums in London. Trotzdem sagt er von sich selbst: "Ich fühle mich immer wie ein Versager." Schließlich wollte er diesen Weg beschreiten. Immer wenn er einen Fehler macht, fragt er sich, ob er in dieser Position wirklich richtig ist oder er sie vielleicht lieber einem geeigneteren Kandidaten überlassen sollte. Der Psychologe Dr. Christian Leopold hat sich mit den Problemen von sozialen Aufsteigern befasst und dabei festgestellt, dass sie an Belastungsknoten leiden, die sich seit ihrer Kindheit und durch den Bildungsaufstieg aufgestaut haben. Wenn dann noch hinzukommt, dass sie sich in ihrer Position ständig unsicher fühlen, sind zwei Risikofaktoren für eine ernsthafte Depression gegeben. Hinzu kommt bei vielen von ihnen auch noch die Entfremdung von der eigenen Familie. Durch das Studium bewegen sie sich plötzlich in einer Lebenswelt, die mit der ihrer Eltern nicht mehr viel zu tun hat. Die gemeinsamen Themen gehen aus, das Verständnis für die Probleme des anderen schwindet. Dadurch wird der Kontakt oft seltener und weniger intensiv. Selbst wenn ein Arbeiterkind es also schafft, den Widrigkeiten des Bildungssystems zu trotzen, hat es anschließend mit Herausforderungen zu kämpfen, die den Akademikerkindern erspart bleiben. Blink Nummer 6. Das gelobte Land. Finnland zeigt, wie gut ein gerechteres Bildungssystem funktioniert. Mittlerweile müssen wir bei den neuen PISA-Studien gar nicht mehr nachsehen, wer auf dem ersten Platz ist, denn es ist sowieso immer Finnland. Aber wie schaffen es die Finnen, dass ihre Schüler so gut sind und es so viele hervorragende Abschlüsse gibt? Dafür sind vor allem zwei Faktoren verantwortlich: mehr Personal und weniger Aufteilung nach Leistung. Die Macher des finnischen Schulsystems haben erkannt, dass die Chancen nicht überall gleich gut sind, und sie wirken dieser Tatsache ganz gezielt mit mehr Personal entgegen. Dort gibt es zum Beispiel die Area Extra Teacher. Das sind Lehrer, die Klassen einfach nur deswegen zusätzlich zugeteilt werden, weil sich die Schule in einem sozial schwachen Gebiet befindet. Zusätzlich gibt es noch die Special Education Teacher, die dafür zuständig sind, sich speziell um die leistungsschwachen Schüler zu kümmern. So sorgt das finnische System dafür, dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommt. Dazu ist natürlich viel mehr Personal nötig als in Deutschland. Bei uns liegt das Verhältnis bei einem Lehrer für 16 Schüler. In Finnland kommt ein Lehrer auf 12 Schüler. Daher sind dort Lehrermangel, Unterrichtsausfall und zu große Klassen überhaupt kein Thema. Der zweite Faktor ist, dass das finnische System auf Inklusion anstatt auf Auslese setzt. Während bei uns die Kinder schon mit 11 Jahren aufgeteilt werden, damit die Schwachen die Starken nicht aufhalten, tut Finnland alles dafür, die Schüler gemeinsam zu unterrichten und die Schwächeren unter ihnen zu fördern. Wer nicht mitkommt, bekommt kostenlose schulinterne Nachhilfe. Auch wer ADHS oder eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, wird innerhalb der Klasse besonders gefördert und betreut. Der Autor hat mit finnischen Lehrern gesprochen und sie waren alle entsetzt darüber, dass bei uns schon in der 4. Klasse über die berufliche Zukunft der Kinder entschieden wird. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder in der 4. noch sehr verspielt sind und dann erst ab der 5. Klasse oder später zielstrebiger und ehrgeiziger werden. In Deutschland ist für diese Kinder der Zug dann schon lange abgefahren. Blink Nummer 7. Mehr Zentralisierung und eine links ausgerichtete Bildungspolitik würde unser Schulsystem gerechter machen. Was müsste in Deutschland passieren, damit wir unser Schulsystem so gerecht und fördernd wie das finnische gestalten? Dem stehen momentan vor allem zwei Faktoren im Weg: der Bildungsföderalismus und die aktuelle Bildungspolitik. Bildung ist in der Bundesrepublik Deutschland Ländersache. Das bringt einige Nachteile mit sich. So hat sich zum Beispiel die Geschäftsführung der Deutschen Bahn in einem Interview mit dem Autor über die unterschiedlich schwierigen Abschlussprüfungen in den verschiedenen Bundesländern beschwert. Wer in Bayern in Mathe eine 3 im Abitur hat, kann vielleicht genauso gut rechnen wie jemand, der das Abi in Berlin mit einer 2 bestanden hat. Das macht den bundesweiten Vergleich schwierig. Es ist kaum möglich zu überprüfen, wie gut die Schüler wirklich sind. Hier wäre es wichtig, nationale Bildungsstandards zu haben. Doch nicht nur die Lerninhalte, auch die Verwaltung der Schulen ist in Deutschland ein bürokratisches Chaos. So baut die Stadt München zum Beispiel die Schulgebäude und unterhält sie. Die Personalpolitik an den Schulen hat allerdings das Land Bayern in der Hand. Da kommt es natürlich zu Problemen bei der Abstimmung, langen Verwaltungswegen und unsinnigen Ergebnissen. Politisch betrachtet ist es vor allem die Linkspartei, die sich konsequent für die Rechte und Chancen der sozial schwächeren Schichten einsetzt. Egal, ob es um Mietpreisbremsen, Mindestlohn oder Bildung geht, diese Partei hat die soziale Gerechtigkeit im Auge. Im Bereich Bildung fordert sie zum Beispiel mehr Kita-Plätze, inklusive Schulen und ein gebührenfreies Studium. Leider sind oftmals weder die Linke noch die anderen Parteien gewillt, parteiübergreifend zusammenzuarbeiten und Kompromisse einzugehen. Dabei sollten sich besonders die Regierungsparteien einiges vom Bildungsprogramm der Linken abgucken, um unser Schulsystem entsprechend zu reformieren. Mit einem zentral verwalteten Bildungssystem und linker Bildungspolitik wäre es möglich, ein effizienteres und gerechteres Schulsystem aufzubauen. So könnten wir die soziale Mobilität fördern und dafür sorgen, dass jedes Kind die hervorragende Ausbildung bekommt, die es verdient. Okay, das waren die Blinks zu Du bleibst, was du bist von Marco Maurer. Die Kernaussage dieser Blinks ist, das deutsche Bildungssystem siebt kräftig aus. Arbeiterkinder haben viel geringere Chancen, das Abitur zu machen und die Uni zu besuchen, als Kinder von Akademikern. Das liegt daran, dass unser Bildungssystem zu selektiv, exklusiv und teuer ist. Wie es besser geht, können wir von Finnland lernen. Was du konkret umsetzen kannst? Übernimm eine Patenschaft. Wenn du selbst dafür sorgen möchtest, dass ein Kind aus einer Arbeiterfamilie oder einer sozial benachteiligten Familie bessere Bildungschancen bekommt, dann übernimm eine Patenschaft. Es gibt zahlreiche bundesweite und lokale Initiativen, die solche Patenschaften vermitteln. Als Pate oder Patin kannst du einem Kind Zugang zu einer Welt verschaffen, die ihm sonst verschlossen bliebe, und erhöhst damit seine Chance auf einen sozialen Aufstieg. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Du bleibst, was du bist als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.